Spannungen ist eins der Themen, auf die ich heute Morgen eingehen möchte. Deswegen ist vielleicht auch hier ja, diese Geschichte eine gute Einleitung zu Ruth. Ruth hat auch einige Spannungen erlebt. Wer eine Bibel hat, der kann gerne mit mir aufschlagen. Ruth 3. Ruht auf der Tenne des Boas. Und Naomi, ihre Schwiegermutter, sagte zu ihr, zu Ruth: Meine Tochter, sollte ich dir nicht einen Ruheplatz suchen, damit es dir gut geht? Und nun ist nicht Boas, mit dessen Mägden du zusammen warst, unser Verwandter? Siehe, heute Abend worfelt er auf der Tenne die Gerste. Ich habe noch nie geworfelt. Aber das Worfeln, so wie ich das verstehe, ist ja immer das Getreide hochwerfen und Spreu und Korn trennen. Oder also Spreu und Weizen, sagt man ja manchmal so umgangssprachlich. Und dann bleibt das übrig, was ja, ist Korn. Das hat er wohl gemacht. So bade und salbe dich und lege deine besten Kleider an und geh zur Tenne hinab. Lass dich von dem Mann aber nicht bemerken, bis er fertig ist mit Essen und Trinken. Und es soll geschehen, wenn er sich hinlegt, dann merke dir die Stelle, wo er sich hinlegt und geh hin und decke sein Fußende auf und leg dich hin. Er wird dir dann mitteilen, was du tun sollst. Ist ja eine total spannende Geschichte. Sorry, ich werde ein paar Mal so intervenieren. Ich habe ja darüber Jugendkreis gemacht vor knapp zehn Tagen. Da war nochmal so die Frage, wie ist das denn aus heutiger Sicht, aus feministischer Sicht und so weiter. Und was ich finde, was eine sehr berechtigte Frage ist, also wenn wir diese Geschichte mit unseren heutigen Sinnen lesen, kommen wir hier an sehr viele Grenzen. Und sie sagte zu ihr: Alles, was du sagst, sagt Ruth zu Naomi, will ich tun. Und sie ging zur Tenne hinab und tat nach allem, was ihre Schwiegermutter ihr befohlen hatte. Als Boas nun gegessen und getrunken hatte und sein Herz fröhlich wurde, da kam er, um sich am Ende des Getreidehaufens hinzulegen. Boas musste sehr wahrscheinlich auf sein Getreide aufpassen. Sehr wahrscheinlich war damals nicht alles so sicher und man musste Angst haben, dass auch mal so ein bisschen von dem Korn weggeschippt wird, wenn da der Besitzer nicht da ist. Da kam sie leise, deckte sein Fußende auf und legte sich hin. Und es geschah um Mitternacht, da schrak der Mann auf und beugte sich vor. Siehe, da lag eine Frau an seinem Fußende. Und er sagte: Wer bist du? Also muss dunkel gewesen sein, weil Ruth war ja vorher schon längere Zeit mit ihm auf den Feldern und sie sind sich öfters begegnet. Sie sagte: Ich bin Ruth, deine Magd. So breite den Saum deines Gewandes über deine Magd aus, denn du bist Löser. Das ist der Mann, der aus der Verwandtschaft ist und Verantwortung für Ruth übernehmen kann. Das heißt, um diese Frau zu versorgen, hätte sie heiraten sollen. Da geht es jetzt darum, dass zwei Leute jetzt hier, da geht's. Ich weiß nicht, ob man das Ganze Liebesgeschichte nennen kann. Ich weiß nicht, ob da so viel Liebe in dem Spiel drin war. Müssen wir aber auch gar nicht bewerten. Aber es ging darum, dass Ruth, die eine Ausländerin war, sehr wahrscheinlich arm, irgendwo ausgesondert, außen vor, also die eine sehr niedrige Stellung in der Gesellschaft hatte, dass die einen Versorger auch hatte, dass die einen Rahmen hatte, in dem sie leben konnte. Da sagte Boas: Gesegnet seist du von dem Herrn, meine Tochter. Du hast deine letzte Treue schöner erwiesen als die erste, indem du nicht den jungen Männern nachgelaufen bist, sei es geringen oder reichen. Und nun, meine Tochter, fürchte dich nicht. Alles, was du sagst, werde ich für dich tun. Erkennt doch alles Volk im Tor, dass du eine tüchtige Frau bist. Und nun, es ist wirklich so, dass ich Löser bin. Doch gibt es da auch noch einen Löser, der näher mit dir verwandt ist als ich. Bleib heute Nacht hier. Und es soll am Morgen geschehen, wenn er dich lösen will, so gut mag er lösen. Wenn er aber keine Lust hat, dich zu lösen, dann löse ich dich, so wahr der Herr lebt. Bleib lieben bis zum Morgen. Nochmal, ich finde das eine total spannende Geschichte. Generell finde ich die sehr spannend, weil man hier so viel rausholen kann. Es kommen außerdem noch wenige Verse. Aber aus heutiger Sicht so eine Geschichte zu lesen und wahrzunehmen, da ist vieles ein No-Go oder ist es einfach schwer, sich das vorzustellen, was damals passiert ist, dass auch Boas und Ruth trotzdem so distanziert die ganze Sache noch behandeln konnten. Wenn man heute Filme anguckt, wo es um Liebesgeschichten geht oder um Dating, dann hüpfen die direkt miteinander ins Bett. Aber scheinbar haben diese es geschafft, wirklich, ich nenne das jetzt mal so, tugendhaft zu bleiben und bis zum Morgen hier auszuhalten. Und er sagte, da blieb sie an seinem Fußende liegen bis zum Morgen. Doch bevor einer den anderen erkennen konnte, stand sie auf, denn er sagte, es soll nicht bekannt werden, dass eine Frau auf die Tenne gekommen ist. Und er sagte, gib das Umschlagtuch her, das du umhast, und halte es auf. Und sie hielt es auf und er maß 6 Maß Gerste ab und lud es ihr auf. Das sind circa 30, 35 Kilo. Dann ging er in die Stadt. Sie aber kam zu ihrer Schwiegermutter, die sagte, wie steht es mit dir, meine Tochter? Und sie berichtete ihr alles, was der Mann ihr getan hatte, und sagte, diese 6 Maß Gerste gab er mir, denn er sagte zu mir, du sollst nicht mit leeren Händen zu deiner Schwiegermutter kommen. Da sagte sie, bleib zu Hause, meine Tochter, bis du erkennst, wie die Sache ausfällt. Denn der Mann wird nicht ruhen, es sei denn, er habe die Sache heute zu Ende geführt. Eine sehr spannende Geschichte. Ruth, das habe ich gesagt, war eine Außenseiterin, die hier in ein Volk reinkam, das nicht ihr Volk war. Sie musste in dem Ganzen ihren Platz finden. Es ist bewegend, wenn man sich Ruths Geschichte ansieht. Ich werde nicht Ruth 2 lesen, das könnt ihr gerne nochmal zu Hause machen, um vielleicht nochmal manches von diesem Zusammenhang zu lesen. Aber wenn man in Ruth 2 reinsieht, wird man merken, es gibt mit Boas und Ruth schon eine Vorgeschichte. Ruth war in Not. Ruth und Noemi mussten gucken, dass sie versorgt waren, dass sie zu essen hatten. Und in Kapitel 2 am Anfang steht, dass Ruth Initiative ergriff und sagte, ich muss jetzt Korn sammeln, ich gehe zu diesem Boas auf das Feld. Und dort steht, dass sie Halm für Halm auflas. Dort ergreift Ruth Initiative und versucht, Noemi und sich zu versorgen. Und das war sehr wahrscheinlich schon eine tagelange, vielleicht wochenlange Arbeit. Eine Arbeit, die sehr herausfordernd war und vielleicht auch sehr gefährlich war. In diesen Kapiteln lesen wir 4-mal Hinweise darauf. Boas sagt das zum Beispiel zu ihr oder Noemi sagt das auch zu Ruth. Pass auf, dass die anderen Knechte, die anderen Jungs, dass die nichts mit dir machen. Halt dich von denen fern. Es gab also diese reale Gefahr, dass man ihr was antun würde auf dem Feld. Ruth musste nicht nur gucken, dass sie Halm für Halm auflas, sondern Ruth musste auch selbst auf sich aufpassen. Aber hier kam ja auch der Boas ins Spiel und übernimmt Verantwortung. Und diese Ruth, die jetzt Tag für Tag, vielleicht Wochen für Wochen hart arbeitet, Halm für Halm aufliest, die soll jetzt am Ende der Geschichte geduldig warten. Ich bin ja kein Rentner, das müssen andere beantworten, die vielleicht ein bisschen älter sind und diesen Prozess durchgemacht haben. Aber wenn man aus einer anstrengenden Arbeit rauskommt, jetzt sage ich natürlich, jetzt begebe ich mich auf Glatteis, ich weiß das, und man hat auf einmal nichts mehr zu tun, offiziell, wie ist das? Kann man einfach so die Hände in den Schoß legen? Meistens muss man ja die Zeit mit irgendwas anderem füllen. Und es gibt ja auch meistens noch genug andere Aufgaben. Aber Ruth, am Ende der Geschichte heißt es, bleib geduldig, warte, halte aus. Das ist eine Spannung, die ich hier in diesem Text erkenne. Ruth muss vieles aus der Hand geben. Und wenn wir uns die Geschichte genauer angucken, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber was bildet den Rahmen der Geschichte? Was gibt den Rahmen der Geschichte vor? Es ist eigentlich gar nicht Ruth, die hier den Rahmen vorgibt, sondern Noemi, die Schwiegermutter. Ich habe eine gute Beziehung zu meiner Schwiegermutter. Ja? Ich denke auch, dass die zwei gut miteinander zurechtkamen. Aber hier ist Ruth erstmal nicht die Aktive, sondern Naomi sagt ihr, meine Tochter, soll ich dir nicht einen Ruheplatz suchen, damit es dir gut geht? Ein Ruheplatz, was ist das? Dieses Wort gibt es noch, kommt noch an wenigen anderen Stellen in der Bibel drin vor, unter anderem in 1. Mose 8, Vers 9. Dort steht, aber die Taube fand keinen Ruheplatz für ihren Fuß und kehrte zu ihm in die Arche zurück, denn noch war Wasser auf der Fläche der ganzen Erde. Wir haben eine größere Terrasse in unserer Wohnung und neben der Terrasse steht mein Bürotisch. Und Esther, die füttert immer Vögel und so weiter. Und wir haben immer Bachstelzen und kleine Spatzen. Und dann sehe ich immer, wenn die gebrütet haben und die kleinen Bachstelzen und die Spatzen kommen, die hüpfen und rennen immer so ihren Eltern hinterher. Da merke ich dann, diese Eltern, die haben auf jeden Fall keine Ruhe. Die sind dann immer mit dem offenen Schnabel und piepsen diese an. Da denke ich immer, wie stressig kann das manchmal für Eltern sein. Da bin ich froh, dass meine Kinder ruhiger sind. Ein Ruheplatz finden. Auch diese Taube, die von Noah ausgeschickt wurde, um zu suchen, ob irgendwo wieder trockene Erde ist, die kam zurück, weil sie überall so rumgeflattert ist. So wie diese kleinen Spatzen oder kleine Bachstelzen. Die Taube kam zurück, weil sie keinen Ruheplatz fand, wo sie sich hinsetzen konnte, wo sie Frieden fand. Und Naomi, die mit Ruth zusammengelebt hat, die waren ja ganz bestimmt miteinander in Gespräch, die haben sich ja gut gekannt, die hat gemerkt, die Ruth, die braucht Ruhe. Irgendwas fehlt ihr im Leben. Also natürlich dieses Versorgtsein, was in dieser Kultur damals ganz wichtig war, verheiratet zu sein, aber irgendwo, es fehlte der Frieden, die Ruhe im Leben. Und das ist der Anlass, wieso Naomi Ruth aufs Feld schickt. Meine Tochter, sollte ich dir nicht einen Ruheplatz suchen, damit es dir gut geht. Und das Besondere ist, dass Ruth gehorsam ist und geht. Und dieser Gehorsam, der zeigt viel. Das Wort Gehorsam wird hier gebraucht. Es zeigt nämlich nicht nur Gehorsam gegen Naomi, sondern es zeigt auch eine geistliche Haltung, Gehorsam gegenüber Gott. Und ganz am Ende von diesem Kapitel lesen wir, da sagte Naomi, bleib zu Hause, meine Tochter, bis du erkennst, wie die Sache ausfällt. Denn der Mann wird nicht ruhen, es sei denn, er habe die Sache heute zu Ende geführt. Das heißt, Naomis Aussagen rahmen diese Geschichte ein. Und Ruth muss diese Spannung aushalten, ein Zusammenspiel von eigener Aktivität und einfach warten, dass Gott irgendwo wirkt. Spannungszeiten sind keine einfachen Zeiten. Beispiele kann sehr wahrscheinlich jeder genug davon erzählen. Und gleichzeitig sind aber auch diese Spannungszeiten Wirkungszeiten Gottes. Wie diese Vero, die ihr da auf den Bildern gesehen habt, wie ihr das gesehen habt, totale Spannung, dieses Mädel hatte Angst gehabt, war am Kämpfen, wie kann es hier weitergehen, wie komme ich hier raus. Aber gleichzeitig sind diese Spannungszeiten Momente, in denen Gott oft zu uns redet, in denen Gott oft verändert. Und ich bin mir sicher, dass jeder von uns hier Momente erzählen kann, auch ich, aus meinem Leben, ob es Übergangszeiten war, unsere Zeiten, als wir nach Spanien ausgereist sind, als unsere Zeit in Andalusien zu Ende war, als wir dann nach Katalonien sind. Zeiten, in denen wir nicht wussten, wie geht's weiter, was will Gott von uns. Aber in diesen Spannungszeiten ist es wichtig, Geduld zu haben und Gott wirken zu lassen. Ich begleite ja oft junge Menschen und auch gerade diese vier Freiwilligen, junge Menschen, die sind so 20 Jahre alt, aber ich begleite auch noch weitere, die sind meistens so zwischen 20 und 25 Jahre alt. Und in so einer Lebenssituation kommen viele Entscheidungen im Leben auf einen zu. Immer im Leben kommen Entscheidungen auf uns zu. Aber wenn man jung ist, sind es manchmal noch so diese richtungsweisenden Entscheidungen. Und es gibt junge Leute, die sagen zu mir, Daniel, es fällt mir ganz schwer, Entscheidungen zu treffen. Da muss ich sagen, ja, das stimmt, Entscheidungen zu treffen ist manchmal richtig schwer. Aber ich merke, dass viele junge Leute eigentlich gut Entscheidungen treffen können. Aber trotzdem sind sie so unsicher. Und ich merke, meine Aufgabe ist nicht, für die Entscheidung zu treffen, sondern sie zu ermutigen, dran zu bleiben. Also ganz oft muss ich denen sagen, halte aus, du hast eine gute Entscheidung getroffen, bleib dabei, lass dich nicht entmutigen. Also dieses Spannungen aushalten ist ein sehr schweres Thema. Und ganz oft, es gibt Menschen, die können Spannung besser aushalten, Menschen, die können Spannung schlechter aushalten. Ich denke, es kommt auf die Lebenssituation an. Ich bin jemand, der kann vielleicht manchmal Spannung sehr schlecht aushalten, gerade wenn es Konflikte in Beziehungen sind. Und dann ist manchmal die Spannung so schwer, drückt auf mein Herz, dass ich dann denke, oh, ich muss abends noch eine WhatsApp schreiben, aber anstatt dann das Ganze zu lösen, ist das mehr so, oh, ich habe was abgeschickt, ich versuche mit dem anderen ins Gespräch zu kommen, aber manchmal geht es nur darum, dass ich persönlich für mich die Spannung löse, aber dieser ganze Moment, diese Spannungszeiten, noch Zeit braucht. Manchmal kann man Spannungen nicht schnell lösen, auch wenn das so tief in uns drin sitzt. Und da finde ich, Spannungen aushalten bedeutet ein Stück weit auch Lebensreife haben oder geistliche Reife haben. Und deswegen bewundere ich hier die Ruth, die sich von Naomi in diese Situation schicken lässt, die diese Situation annimmt und ausfüllt und dann aber auch am Ende der Geschichte sagt, ich warte jetzt geduldig. Also wir können ja nicht so in sie reinsehen, aber sie hatte keine andere Wahl. Sie wartet hier, dass Gott Antwort schickt. In Kapitel 4 lesen wir die Antwort. Bekommen wir mit, wie Gott sich um Ruth kümmert, wie Gott führt. Aber Spannung aushalten ist was, was uns nicht gefällt, weil wir selbst oft Kontrolle behalten wollen. Und sobald wir Kontrolle verlieren, wird es schwer für uns. Dabei zeigen uns die Spannungen ganz oft, und das ist eine gute Erkenntnis, wie schwach wir sind, wie machtlos wir sind und wie hilfsbedürftig wir sind. Spannungen zeigen uns, wie abhängig wir von Gott sind und bringt uns oft auch Korrektur. Leider merken wir oft erst im Rückblick, welche Schätze in so Spannungszeiten drin liegen. Und meine Frage, die erste Frage, die ich vielleicht an euch heute Morgen habe, ist, habt ihr so Menschen wie die Naomi, die euch helfen, in schwierigen Zeiten, in denen ihr Spannung erlebt, die euch helfen, die euch zur Seite stehen, euch ermutigen, bleibt dran, gib nicht auf, geh vorwärts, halte aus, halte durch. Ich bin dankbar für Menschen, die in meinem Leben und auch jetzt an meiner Seite stehen und die mir helfen in schweren Entscheidungen, in konfliktreichen Situationen, in Spannungszeiten. Und ich glaube nicht nur, dass junge Leute so eine Naomi brauchen, sondern dass jeder Mensch so eine Naomi braucht, die an der Seite steht und die ermutigt. Und die Richtung vorgeben kann, wenn wir es manchmal nicht mehr können. In der Geschichte selbst sehen wir, dass die Ruth eine von Gott gesegnete Frau ist. Eine Frau, die irgendwo aufgeblüht ist, die ganz tolle Eigenschaften hat. Aber wir merken auch an dem Boas, dass hier ein Mann gegenüber ist, der auch tolle Eigenschaften hat. Es ist so eine gewisse ideale Liebesbeziehung oder Beziehungsgeschehen, was uns hier in der Bibel gezeigt wird. Ich weiß nicht, wie bereit ihr seid, so interaktiv so mitzumachen. Ich habe versucht, in Kapitel 3 Eigenschaften Ruths herauszuarbeiten, die sie attraktiv machen. Sind euch denn Eigenschaften von Ruth aufgefallen, die sie attraktiv machen in dieser Geschichte? Ich setze mal direkt an. Aber ihr könnt für euch vielleicht nochmal so die Bibel aufschlagen und selbst so ein bisschen durchgehen. Wo sind Eigenschaften, die wir eigentlich an Ruth bewundern können und die für uns so ein Stück weit Vorbild sind? Ich bin ja überhaupt nicht der Bastler. Ich habe aber demnächst was gebastelt. Das mache ich höchstens einmal im Jahr. Kommt also ganz selten vor. Und ich habe eine Blume gebastelt, weil ich finde, dass diese Ruth wie eine Blume ist, die hier aufblüht. Also eine, die einfach schön ist. Ja? Meine Frau, die mag Blumen. Bei mir reicht der Kaktus. Wird anderen vielleicht ähnlich so gehen. Aber es eine Frau, die aufblüht und uns tolle Eigenschaften zeigt. Und eine Eigenschaft, ich fange so ein bisschen chronologisch an, so vom Text her, ist ihr Gehorsam. Da steht in 3 Vers 5, als Ruth zu Naomi sagt, alles was du sagst, das will ich tun. Ein Blütenblatt, das Ruth hat, ist Gehorsam. Also ich hoffe, ihr könnt das so ein bisschen sehen, aber ich habe es versucht groß zu schreiben. Und sitzen ja eher die jüngeren Leute hinten. Ja. Ein weiteres Blütenblatt, das Ruth so attraktiv macht, da steht in 3 Vers 10, das ist ihre Treue. Das kommt vom Hebräischen, da kann man auch Freundlichkeit und Liebe übersetzen. Gesegnet seist du von dem Herrn, meine Tochter, hier merkt man auch, dass Boas und Ruth einen Altersunterschied hatten, du hast deine letzte Treue schöner erwiesen als die erste, indem du nicht den jungen Männern nachgelaufen bist, sei es geringen oder reichen. Eine ganz tolle Eigenschaft. Ruth ist einfach nicht mit jedem im Kornfeld ins Bett gehüpft, sondern sie hat gewusst, der Boas, hier, das ist der Mann, mit dem, den möchte ich kennenlernen, da hat Naomi mich hingestoßen. Sie ist treu. Ja. Dann, im direkten Vers danach, in Vers 11, kommt raus, dass Ruth fleißig ist. Irgendwo ist sie stark, hat Kraft, wenn man das vom Hebräischen sich nochmal so übersetzt, sich anguckt. Sie ist gehorsam, treu und fleißig. Und wenn wir dann in Vers 14 reingucken, dort steht, da blieb Ruth an seinem Fußende liegen bis zum Morgen. Doch bevor einer den anderen erkennen konnte, stand sie auf, denn er sagte, es soll nicht bekannt werden, dass eine Frau auf die Tenne gekommen ist. Hier sehen wir natürlich auch schon direkt eine tolle Eigenschaft Boas, auf den gehen wir gleich noch ein. Aber auch bei der Ruth merken wir, sie ist eine tugendhafte Frau. Sie ist vorbildlich anständig gesittet. Jetzt wird es für mich schon schwer, das so ein bisschen zu halten, aber dann kommt gleich mein kleiner Helfer ins Spiel. Ja, sie ist tugendhaft. Und dann, ganz am Ende, ich habe es vorher erwähnt, steht in 3 Vers 18, da sagte sie, Naomi zu Ruth, bleib zu Hause, meine Tochter, bis du erkennst, wie die Sache ausfällt. Denn der Mann wird nicht ruhen, es sei denn, er habe die Sache heute zu Ende geführt. Ruth ist, könnt ihr sehen, ist geduldig. Ja, ich halte es erstmal so rum, jetzt gehe ich mal hier so rüber. Aber Ruth ist geduldig. Ich denke, Ruth hat noch viel mehr Eigenschaften, die sie attraktiv machen. Also attraktiv bedeutet ja anziehen. Wir haben ja bei uns ums Haus ganz viel Lavendel und andere Blumen. Und da kommen ja immer die Bienen. Ja, Jochums haben ja auch, das sind Jochums ihre Bienen außerdem. Bei uns nur Honig holen. Aber das ist jetzt nochmal ein anderes Thema. Das müssen wir nochmal miteinander klären. Ja? Aber die werden ja von den Blumen angezogen. Attraktiv bedeutet anziehend sein. Und das sind 5 Eigenschaften, die wir in diesem Text erkennen, die anziehend sind. Eine junge Frau, die diese Eigenschaften hat, ist anziehend, ist attraktiv. Ob Ruth schön war, weiß ich nicht. Ob Ruth intelligent war, weiß ich auch nicht. Oder ob Ruth, na gut, eine gute Arbeit hat es nicht, Einkommen und so weiter. Gut, reich war es nicht, stimmt ja, wenn man jetzt nochmal als Ausländerin, also sie war eher, vieles war nicht attraktiv von ihr, das Äußerliche. Aber sie hatte Eigenschaften, finde ich, die Gott ihr geschenkt hat, die sie zu einer ganz tollen Blume gemacht hat. Und eine Blume ist was Besonderes. Bei uns in Spanien, ich rede von Spanien, wir wohnen da oben in einem kleinen Eck, da gibt es ganz viel Mohnblumen. Und wir haben ja 3 Mädels und die mögen meine Frau ganz sehr, also total, ich auch. Ja. Aber die gehen dann immer so an den Feldern vorbei und reißen die Mohnblumen ab. Wir haben hier auch ein paar Mohnblumen. Und das braucht ja gar nicht lang und Mohnblumen sind ja total schnell verwelkt. Jetzt müsste man sich den Boas vorstellen. So, Johann, komm, halt du mal, sonst muss ich das die ganze Zeit halten. Jetzt müsste, also vielen Dank schon mal, ja, super. Guck's einfach, dass du ein bisschen auffächerst, das machst du schon. Ja. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, der Boas, der jetzt diese Ruth kennengelernt hat, ja, also ich denke, was schon mal gut war, ist, dass sie fleißig war. Ja, das ist ganz bestimmt gut für einen Haushalt, hätte sich jetzt der Boas denken können. Ja. Aber dann auch, dass sie den jungen und reichen Männern nicht nachgelaufen ist. Wow, toll, sie hört ihrer Schwiegermutter zu, wenn sie jetzt bei mir ist, dann hört sie mir auch zu. Es gibt viele Sachen, danke. Es gibt viele Sachen, die fand bestimmt der Boas auch attraktiv, die hat er sofort bei der Ruth kennengelernt. Was hätte jetzt der Boas machen können? Ich habe euch von der Mohnblume erzählt. Der Boas hätte hinkommen können. Die Ruth hatte ja mehr oder weniger keine Rechte, die hatte keinen Fürsprecher. Der Boas hätte hinkommen können und hätte die Ruth einfach rausreißen können. Und was wäre dann mit so einer schönen Blume passiert? Die hätte nach kurzer Zeit alle ihre Blüten hängen lassen. Es gibt ein Gedicht von Goethe. Ich ging im Walde so für mich hin, und nichts zu suchen, das war mein Sinn. Im Schatten sah ich ein Blümlein stehen, verlockend, duftend, hinreißend schön. Ich wollte es pflücken, da sagte es fein, also Blumen können hier sprechen, soll ich zum Welken gebrochen sein. Ich grub's mitsamt seinen Wurzeln aus, zum Garten trug ich's an meinem Haus und pflanzte es an geeignetem Ort, nun wächst es weiter und blüht immerfort. Ich hab Deutsch nie gemocht, also Mazda, es tut mir leid, ich hab's schon gesehen, als Deutschlehrer, und du hast ja auch sogar Lehrer in deinen Prüfungen drin, ja. Ich war auch nie so der Gedichte-Fan oder so. Aber das Bild von der Blume spricht mich an. Wenn man jetzt hier so eine Blume hätte, dann könnte man das direkt ausprobieren. Ich meine, meine Frau ist ja die Gärtnerin. Oder ich bin ja hier auch vom Land. Also Garten gibt es ja da ganz oft. Die Blume, die wird mit den Wurzeln ausgegraben und wird neu irgendwo eingepflanzt. Und das schenkt erst Leben. Und das ist der Anspruch, den wir an Boas ein Stück weit stellen wollen. Er hätte jetzt die Ruth nehmen können und losreißen können. Und ich glaube, er hätte mit ihr machen können, was er gewollt hätte. Er hätte die Macht dazu. Hätte vielleicht keiner was gesagt. Aber wir sehen hier, wie Boas anfängt, so ein Schippchen nimmt, vielleicht mit seinen Händen, und fängt an, die Ruth auszugraben. Kapitel 4 lesen wir dann, dass er irgendwo schön eingepflanzt wird. Aber das sind tolle Bilder. Und wenn wir jetzt zu dem Boas kommen, und da müssen wir auch ein bisschen in Kapitel 2 reingucken, aber ich sage einfach, welche Eigenschaften er mitbringt. Bei dem Boas sehen wir auch, dass er wie eine Blume ist. Vielleicht passen Blumen besser zu Frauen, ich weiß nicht, was würde dann zu Männern passen. Keine Ahnung, vielleicht bin ich jetzt auch so ein bisschen stereotypisch, aber ich erkenne es halt auch an meiner Frau und an mir. Ja. Aber der Boas, in 2 Vers 5, ich lese den Vers vor, und Boas sagte zu seinem Knecht, der über die Schnitte eingesetzt war, wem gehört dieses Mädchen da? Ja, wer ist denn diese Frau, die da hinter euch hergeht und das Korn aufliest, die Halme aufliest? Wer ist das denn? Ich denke, hier zeigt Boas die erste tolle Eigenschaft. Er erkundigt sich erstmal, wer ist denn der andere? Um wen geht's denn da? Also es bahnt sich ja hier schon so eine Beziehung an. Boas war ja unverheiratet. Ja, er hat vielleicht auch eine Frau gesucht. Aber sich einfach mal zu erkundigen, ist auch was ganz Wichtiges. Und dann steht in 2 Vers 8, höre mir zu, meine Tochter. Das sagt Boas zu Ruth, also dieser Altersunterschied kommt wieder vor. Geh nicht zum Auflesen auf ein anderes Feld, geh auch nicht von hier fort, sondern halte dich da zu meinen Mägden. Das heißt, Boas gewährt ihr in seinem Terrain das zu suchen, was sie zum Leben braucht. Boas ist, ich habe das mal genannt, spendabel. Er ist jemand, der weiß, abzugeben, zu teilen. Ich habe vorher gesagt, auch Gehorsam ist für mich nicht nur einfach Gehorsam zu sein, hat ja manchmal auch so einen negativen Touch, sondern das zeigt ja auch eine geistliche Haltung. Ich will Gott gehorsam sein und auch spendabel zu sein. Dass Boas hier an die Ruth abgibt, bedeutet ja auch eine geistliche Haltung. Auch vor Gott spendabel zu sein. Das, was man selbst von Gott bekommen hat, auch an andere weiterzugeben. Und dann kommt 4-mal in Kapitel 2 die Warnung vor, taste die Ruth nicht an, tut ihr nicht zuleide, bedroht sie nicht. Und auch die Naomi sagt nochmal, lass dich nicht belästigen. Aber Boas sagt 3-mal, tut Ruth nichts an. Was macht er? Das ist jetzt ein bisschen schwerer zu lesen. Er beschützt und setzt klare Grenzen. Er zieht einen Schutzraum um Ruth drumherum. Er weiß, sie ist verletzlich und ich habe hier Macht. Ich kümmere mich um diese junge Frau. Und dann kommt eine Eigenschaft, die finde ich ganz toll. Die spricht mich total an. In 2 Vers 13 steht, da sagte Ruth, möge ich weiterhin Gunst finden in deinen, also Boas Augen, mein Herr, denn du hast mich getröstet, und hast zum Herzen deiner Magd geredet. Und ich ich bin nicht einmal wie eine deiner Mägde. Ich finde das so schön und eigentlich würde ich mal gern mich da noch weiter reinarbeiten. Was bedeutet es, zum Herzen einer Frau zu reden? Es gibt ja manche Unterschiede. Manches wird man, glaube ich, als Mann nie verstehen können und manches wird man auch als Frau nicht verstehen können. Aber in dem Text steht drin, dass Boas zu dem Herzen der Ruth redete. Also das sagte Ruth ja selbst. Ich habe mal geguckt, was steht denn eigentlich vor diesem Vers? Vor diesem, dass er zu ihrem Herz gesprochen hat. Und da steht, da antwortete Boas und sagte zu Ruth, es ist mir alles genau berichtet worden, was du an deiner Schwiegermutter getan hast, nach dem Tod deines Mannes, dass du deinen Vater und deine Mutter und das Land deiner Verwandtschaft verlassen hast und zu einem Volk gegangen bist, das du früher nicht kanntest. Der Herr vergelte dir dein Tun und dein Lohn möge ein voller sein von dem Herrn, dem Gott Israels, zu dem du gekommen bist, um dich unter seinen Flügel zu bergen. Ich will das Ganze jetzt nicht interpretieren, aber ich merke, dass der Boas erkennt, was die Ruth alles durchgemacht hat. Sie hat ihre Vergangenheit hinter sich gelassen. Manchmal ist es ja auch gut, wenn man Sachen hinter sich lässt. Bei ihr war das auch gut. Aber sie, als sie ihre Vergangenheit hinter sich gelassen hat, ist sie in was ganz noch Unsicheres reingegangen. Sie wusste nicht, was auf sie zukommt. Sie ist mit Naomi mitgegangen. Sie hätte wie ihre, Schwägerin Orpa hätte sie auch umdrehen können. Aber sie sagt, nein, ich gehe mit der Naomi. Ich lasse mich darauf ein. Das war auch eine geistliche Entscheidung. Aber der Boas, der erkennt, was diese Frau durchgemacht hat und nimmt sie wahr und spricht mit ihr, ist ihr gegenüber und er tröstet sie. Und deswegen kann sie sagen, denn du hast mich getröstet und hast zum Herzen deiner Magd geredet. Und ich bin nicht einmal wie eine deiner Mägde. Und auch meine Frage, es geht hier nicht um anbahnende Beziehungen. Ich denke, auch diese Eigenschaften sind wichtig für Beziehungen, in denen wir drin stehen. Aber können wir zu dem Herzen, also wenn wir verheiratet sind oder befreundet sind, können wir zu den Herzen unserer Frauen sprechen. Und das ist eine Eigenschaft, die lernen wir jetzt erstmal von dem Boas kennen. Ich habe das so übersetzt, ist ein bisschen schwer, das zusammenzufassen, aber ich habe hingeschrieben, der Boas kann kommunizieren. Ja. Und dann werden noch zwei weitere Eigenschaften genannt, die stehen in Kapitel 3. Das ist einmal, dass er Ruth nicht anfasst und dass er für sie Verantwortung übernimmt. Also einmal, dass er in dieser Nacht, da muss ich sagen, dass er sie nicht anfasst, das bedeutet, er ist selbst beherrscht. Und dass er Verantwortung übernimmt, das bedeutet, ich kümmere mich um dich. Und ich werde gucken, dass ich mit dem anderen, der noch ein näherer Verwandter ist, der vielleicht noch ein Löser sein könnte vor mir, dass ich mit dem das kläre. Ich übernehme Verantwortung für dich und ich kümmere mich darum, dass du deinen Ruheplatz findest. Also Boas guckt hier ganz aktiv, wie kann Ruth Ruhe finden? Jetzt versuche ich das nochmal so aufzufächern. Also der Boas, er erkundigt sich. Er ist spendabel. Er beschützt und setzt Grenzen. Er kann kommunizieren. Boah, das ist... Er übernimmt Verantwortung. Und er ist selbst beherrscht. Ja, kann man es so sehen? Sarah, kannst du gerade mal kommen? Geht das noch? Ist ein bisschen schwer. Vielleicht hätte jemand mit größeren Händen nehmen sollen. Aber das schaffst du, ja? Das ist auch eine Blume. Ich habe davon eben geredet, dass Boas, dass er in der Versuchung vielleicht stand, die Ruth wie eine Blume rauszureißen. Aber auch hier, wenn wir Blumen rausreißen und solche Blumen, ich denke, der Boas war auf seine Art und Weise attraktiv, sind andere Eigenschaften, dann werden auch diese Blumen, ach guck mal, da kommt schon eine Wespe, das ist aber keine Biene, Mama, ich mach's mal weg, ja, aber das ist doch witzig, dass da jetzt noch eine Wespe kommt, ja, aber dann geht was verloren, auch was Gott in uns reingelegt hat. Und das Ganze, ich habe sogar noch Gras ausgeschnitten, ja. Und das Ganze, diese Blumen, die brauchen ja einen Boden. Ich habe ja gesagt, dass die irgendwo wurzeln müssen. und die Wurzeln in einem Boden, der saftig ist. Und was ist dieser Boden? Und das lesen wir in Kapitel 1 und auch Kapitel 2. Ruth und Boas waren Menschen, die waren gottesfürchtig. Ja? Das gebe ich dir mal noch. Ja, kann man es lesen? Ich bin überhaupt nicht der Bastler, aber was Gutes rausgekommen. Gell? Aber diese Blumen sind gewachsen, weil sie irgendwo im Boden drin standen. Und der Boden, das war die Furcht Gottes, die Gottesfurcht. Es gibt so viele, wie soll ich sagen, Sachen in unserer Welt, die uns vorgegaukelt werden, das macht dich attraktiv. Wenn du das hast, wenn du der bist, wenn du das vorzeigen kannst, wenn du dich so präsentieren kannst. Aber hier in Kapitel 3 und auch in Kapitel 2 lernen wir Menschen kennen, die auf eine ganz andere Art und Weise attraktiv sind, aber die so attraktiv sind, weil sie gottesfürchtig sind. Ist eine schöne Geschichte, oder? Ich finde sie wunderbar. Ja, bin kein Blumenmensch und trotzdem fasziniert es mich. Ja. Es gibt noch eine Eigenschaft, die hier rauskommt. Und ich dachte, wie kann ich das machen? Ich dachte, dann bastel ich aber zu viel und mir macht es ja auch eigentlich keinen Spaß. Aber es gibt noch eine Eigenschaft, die ich ganz wichtig finde in diesem Beziehungsgeschehen. Und die steht in Kapitel 2, Vers 2. Ich möchte gern, das sagt Ruth, aufs Feld gehen und etwas von den Ähren mit auflesen, hinter dem her, in dessen Augen ich Gunst finden werde. Nochmal, Ruth sagt, ich möchte gern aufs Feld gehen und etwas von den Ähren mit auflesen, hinter dem her, in dessen Augen ich Gunst finden werde. Ruth und Boas lernen sich beim Arbeiten kennen. Es hat mich ein junger Mann im Juni angesprochen, da ging es auch um Beziehung. Er ist verliebt, er verliebt sich schnell, hat er mir gesagt. Und es gab ein Mädel, das ihm aufgefallen ist. Und dann hat er aber auch mit vielen Leuten gesprochen, aber auch mit mir, es war ihm wichtig. Und ich dachte, oh, als er mir dann so die Geschichte mit der erzählt hat, er ist der kaum begegnet, die haben ein paar Mal miteinander telefoniert, habe ich gedacht, oh Mann, du kennst sie doch kaum. Ihr müsst euch doch erstmal kennenlernen. Und hier lernen wir eine Kennenlerngeschichte beim Arbeiten. Ich glaube nicht, dass wir jetzt zusammen eine Hauswand streichen müssen, obwohl das auch viel helfen kann, dass man zusammen im Garten arbeiten kann. Es kann auch ein Beispiel dafür sein, wie man sich kennenlernen kann. Aber vielleicht kann man auch zum Beispiel mal, ist jetzt vielleicht ein bisschen frommer ausgedrückt, aber wenn man zusammen für die Adventsfreizeit Sachen vorbereitet, wenn man sich dort beim Arbeiten kennenlernt oder in der Arbeit wie die Jungscha oder in der anderen Arbeit in der Gemeinde oder vielleicht beim Missionseinsatz, aber vielleicht auch wirklich einfach beim Arbeiten, aber auch zu sehen, welche Verantwortung übernimmt der? Ist die auch fleißig oder ist die geduldig oder falle ich dem überhaupt auf? Erkundigt er sich wirklich nach mir? Ich denke, das sind alles Eigenschaften, die lernen wir kennen, wenn wir mehr miteinander zu tun haben. Aber das bedeutet auch Einsatz und auch manchmal Geduld. Ich komme zum Ende der Predigt. Es gibt ein paar Sachen, ihr könnt euch hinsetzen, vielen Dank. Ja, könnt ihr einfach hinlegen. Habt ihr super gemacht. Ja? Genau. Ist ja ein bisschen schwierig, so einen kleinen Missionsvortrag mit einer Beziehungsgeschichte zu verbinden. Da habe ich schon in der Vorbereitung ein bisschen dran gehangen, habe überlegt, wie kann ich das miteinander verbinden. Ich möchte auch erzählen, was in der Arbeit geht, aber es gibt doch einige Geschichten, da habe ich gemerkt, die haben wirklich, die finden auch in meiner Arbeit ihren Platz. Ich habe angefangen mit dem Thema Spannungen aushalten. Die Ruth, die hier Spannung aushalten muss, wie geht die ganze Geschichte aus? Ein Stück weit muss auch Naomi Spannung aushalten. Wie geht die Geschichte aus? Sie war ja auch abhängig. Im Prinzip auch ein Stück weit der Boas. Jeder hat mit Spannungen gelebt, vielleicht der eine mehr, der andere weniger. Aber es bedeutet aushalten, Geduld haben. Und da die Frage, habt ihr Menschen an eurer Seite, die euch helfen, auszuhalten, nach vorne zu blicken, vorwärts zu gehen? Habt ihr Menschen wie Naomi? Und die andere konkrete Frage ist wirklich, wie ist eure Blume? Was habt ihr für Blütenblätter? Vielleicht gibt es auch andere Attraktionen, die man dazu nehmen kann. Vielleicht muss man manche überdenken, vielleicht muss man manche wegnehmen. Aber wie seid ihr als Blumen und wie seid ihr auch verwurzelt? Ich hoffe und ich denke, dass jeder ein Stück weit vielleicht da für sich was rausnehmen kann, wo er merkt, das passt jetzt in meine Lebenssituation rein. Ich würde euch das wünschen und wünsche euch auch dazu Gottes Segen. Und deswegen möchte ich auch jetzt noch beten. Herr, ich danke dir für diese Geschichte, die so spannend ist und der noch so viel mehr drin steckt. Ein Boas und eine Ruth, die hier zusammenfinden und von dir geführt werden, aber die wunderschöne Blumen sind und attraktiv sind, weil du sie im Leben begleitet hast, und weil sie gottesfürchtig waren, weil sie dich gesucht haben und es dadurch so wachsen konnten. Ich bitte dich, dass wir auch so attraktiv werden, aber nicht irgendeine Attraktivität aufbauen, die hier in dieser Welt zählt, die auch falsch ist und nur eine Farce, sondern ja, dass wir attraktiv sind, weil es attraktiv vor dir ist. Und dass wir auch einen Blick für solche Menschen bekommen, die diese Attraktivität ausstrahlen. Herr, ich bitte dich, dass wir nicht auf Werte dieser Welt ja, Wert legen, sondern dass wir wirklich suchen, dir mit unserem Leben Ehre zu geben und dadurch aufblühen. Ich bitte dich, dass du hier uns segnest als Gemeinde, dass du Menschen, die in einer Notsituation sind oder Entspannungszeiten sind oder Herausforderungen erleben, ich bitte dich, dass du sie segnest und dass du ihnen Menschen wie Naomi zur Seite stellst, die ihnen Mut machen, geduldig auszuharren und nach vorne zu gehen, die Hilfe geben, die den Arm um einen legen können und sagen, ich gehe mit dir dadurch, ich begleite dich. Aber ich will vor allem dir danken, dass du uns nicht fallen lässt und dass du der Treueste bist, der mit uns durch alle Spannungszeiten geht. Bitte hilf uns, segne du uns. Amen.